Hallo und herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute geht es unter anderem um die Frage, wann müssen InfluencerInnen eigentlich ihre Posts als Werbung kennzeichnen und was passiert, wenn sie das nicht tun. Darüber unter anderem sprechen wir mit unserem Interviewgast von der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, Stefanie Lehfeld. Ja, wir, das sind heute meine sehr erholten KollegInnen Agnes und Martin. Die kommen nämlich beide frisch aus dem Urlaub.
Mann, bin ich erholt. Wahnsinn.
Bin auch top erholt. Zwar schon 2 Wochen da, aber die anstrengendste Aufgabe bisher war, das Setup für diesen Podcast hinzubekommen. Aber jetzt
es läuft.
Hoffentlich.
Also wenn ihr das hier hört, dann hat's geklappt. Und ja, mein Urlaub steht noch bevor. Das heißt, wir treffen uns genau in der Mitte zwischen den Urlauben und können uns heute noch unterhalten. Ja, Agnes, trotz Urlaub, hast du irgendwas Neues mitbekommen?
Gar
ist was
nicht,
passiert?
Komplett ausgeblendet. Nein, tatsächlich bin ich über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gestolpert, oder ich finde das erwähnenswert. Das ist allerdings schon vom 5. August. Und dieses Urteil gibt den Verfassungsbeschwerden der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegen die gescheiterte Anhebung des Rundfunkbeitrages statt. Zum Hintergrund nochmal ganz kurz. Der Rundfunkbeitrag sollte im letzten Jahr von 17,50 Euro auf 18,83 Euro angehoben werden. Und dieser Betrag wurde von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, sehr langer Titel, kurz die KEF ermittelt. Und das Prozedere ist so, dass diesem Vorschlag dann die 16 Bundesländer zustimmen müssen. Und ein Land hat sich geweigert, das war Sachsen-Anhalt. Und die Rundfunkanstalten haben dann zunächst Eilantrag und dann Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Was hat der Sachsen-Anhalt dagegen? Was kann man denn gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags haben?
Gar nichts, ich verstehe es auch nicht, aber das war eigentlich eher eine politische Zuspitzung. Und zwar hat der Ministerpräsident Haselhoff die Änderung schon gar nicht in den Landtag eingebracht, also zur Abstimmung eingebracht, weil er eben befürchtet hat, dass seine eigene Fraktion zusammen mit der AfD dagegen stimmen würde. Und genau, die Erhöhung war eigentlich zum 1. Januar 2021 geplant und scheiterte dann an der Nichtabstimmung des Landtages. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht Anfang August entschieden, dass diese Weigerung oder dass das Unterlassen des Landes Sachsen-Anhalts die Anstalten in ihrer Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 und da nochmal speziell in der Ausprägung der funktionsgerechten Finanzierung verletzt hat. Und genau, dieses Votum, das Veto, sei eben verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, da eine Abweichung von dem Vorschlag der KEF nur im Einvernehmen aller Länder geschehen kann. Und das ist eben nicht passiert.
Mhm. Und ist jetzt der Rundfunkbeitrag erhöht? Zahlen wir mehr?
Hast du noch nicht gemerkt?
Habe ich noch nicht gemerkt, nee.
Ja, also die Karlsruher Richter haben eine Zwischenregelung nach § 35 Bundesverfassungsgerichtsgesetz getroffen. Und damit den Medienänderungsstaatsvertrages vorläufig mit Wirkung vom 20. Juli 2021 in Kraft treten lassen sozusagen. Und da wird jetzt nochmal dann neu abgestimmt. Aber mit dieser Zwischenverfügung kann eben auch aus Karlsruhe eine vorläufige Regelung getroffen werden.
Okay, und Martin, was hast du so in den vergangenen Wochen gemacht?
Ich habe schon gesagt, was ich gemacht habe. Ich war im Urlaub. Dementsprechend keine großen News erhalten. Nein, aber ich bin jetzt schon 2 Wochen wieder da und insofern auch einige Arbeit schon wieder vorhanden. Inhaltlich beschäftigt uns zurzeit, ja, man möchte fast sagen, unverändert wie vorher, das Thema Standardvertragsklauseln. Update an das neue Set, was die EU-Kommission veröffentlicht hat. Da haben wir viel mit zu tun. Große Projekte, kleine Projekte. Da will ich euch aber nicht weiter mit langweilen, weil wir das schon beim letzten Mal besprochen haben.
Danke.
Was bitte doch. Nein, was aber neu ist, ist der Paragraph 7a UWG, über den ich ganz kurz berichten möchte, weil er schon für die ein oder andere Mandantin bedeutend ist. Und zwar, da geht es darum, das ist auch als Teil des Gesetzes für faire Verbraucherverträge in Kraft getreten und soll zum 1.10. nun wirksam werden. Da geht es darum, dass Verträge, nicht das Verträge, das waren die Verbraucherverträge, mit Verträgen ist eigentlich gar nicht so furchtbar viel zu tun, sondern es geht darum, dass man Einwilligungen, die man einholt, um B2C-Telefonwerbung zu betreiben, also Werbeanrufe, braucht man vorher eine ausdrückliche Einwilligung, das ist schon lange so. Und neu ist jetzt, dass nach § 7a UWG man diese Einwilligungen in angemessener Form dokumentieren und 5 Jahre lang aufbewahren muss.
Mhm. Und was heißt das jetzt für die werbenden Unternehmen? Ist das wirklich so neu?
Für viele Unternehmen wird es sich nicht so furchtbar viel ändern. Also wer schon bisher darauf geachtet hat, Einwilligungen ordentlich zu dokumentieren, für den wird sich im Zweifel gar nichts ändern. Vielleicht diese Speicherdauer dort von den 5 Jahren, die jetzt festgelegt ist, ansonsten wahrscheinlich nicht. Wir haben ja in der Vergangenheit schon viel beraten im Direktmarketing und Einwilligung, Erklärungen rauf und runter formuliert. Und da ging es natürlich auch immer darum, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, um das zu dokumentieren. Weil schon bis jetzt war es so, dass wenn sich jemand beschwert oder wenn behauptet wird, die werben ja ohne Einwilligung, dann ist man natürlich als Unternehmen beweisbelastet. Insofern wird sich für die einen nicht so viel ändern. Wer das bis jetzt nicht so ernst genommen hat, der sollte doch relativ flott handeln, weil die Bundesnetzagentur, die da zuständig ist, jederzeit verlangen kann, dass das diese Nachweise erbracht werden und diese, ja, stellen wir so eine Art Liste vor, dort vorgelegt wird.
Und was ist eigentlich diese angemessene Form, die da jetzt geregelt wurde?
Ja, gute Frage. Nächste Frage. Der Gesetzgeber sagt dazu nicht so furchtbar viel, was ja jetzt nicht so selten ist, dass sich dann erstmal eine Praxis bilden muss. Aber wenn es jetzt hier ausdrücklich darum geht, um die angemessene Form, dann wäre halt schon ganz schön, wenn man irgendwie wüsste, als Unternehmen, was man da machen muss. Es hängt sicherlich ab davon, wie die Einwilligungen eingeholt werden. Die können ja eingeholt werden am Telefon, im Callcenter zum Beispiel, wenn man da anruft, dass man gefragt wird, ach und übrigens können wir sie auch noch werbend kontaktieren, dann muss man das halt als Soundfile vielleicht speichern und aufbewahren. Wenn die in einem Online-Gewinnspiel eingeholt werden und wir dort immer munter sagen, ja, bitte ruft mich jetzt an, damit ich das iPad gewinnen kann, dann muss man das sicherlich auf andere Weise dokumentieren, indem man da eine Datenbank schafft und für jeden einzelnen Kunden, der sich dort angemeldet hat, dokumentiert hat, dass die Einwilligung entsprechend vorliegt. Also ja, wenn es schriftlich passiert, dann muss man wahrscheinlich die Zettel aufheben oder Digitalkopien davon fertigen.
Ja, apropos Gesetz über faire Verbraucherverträge, das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen und da müssen wir nochmal eine kleine Korrektur vornehmen und zwar geht es um die Regelung, dass bei einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren immer auch eine Einjahresalternative dem Verbraucher oder der Verbraucherin angeboten werden musste. Und diese Einjahresalternative durfte preislich im Monatsdurchschnitt den 2-Jahres-Vertrag nicht mehr als 25% übersteigen. Diese Regelung wurde gestrichen. Was aber geblieben ist, ist das Recht der VerbraucherInnen monatlich zu kündigen, wenn ein Vertrag eine längere Laufzeit als 1 Jahr hat. Und diese Regelung gilt voraussichtlich ab dem 1. Februar 2022.
Also muss man als Unternehmen sich damit schon auseinandersetzen und gucken, was jetzt nun wirklich im Bundesgesetzplatz letztlich rausgekommen ist.
Auf jeden Fall. Also das war eine sehr kurzfristige Änderung zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens. Und da ist...
Manche sagen vielleicht gut lobbyiert.
Kann auch sein, ja.
Und Maja, hattest du noch Ohren und Augen vor deinem Urlaub für andere Themen oder...
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Mir ist vor allen Dingen eine Entscheidung aus dem Arbeitsrecht aufgefallen, was wir natürlich bei Herting auch machen und was unsere KollegInnen Christian Willert und Lea Stephan auch auf unserer Website besprochen haben. Und zwar geht es da um einen häufigen Praxisfall, dass nämlich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber ankündigt, ich mache krank. Und das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern ist in einer aktuellen Entscheidung zu dem Schluss gekommen, dass eine solche Drohung, sich krank schreiben zu lassen, auch eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen kann.
Okay, und was ist da genau passiert?
Ja, konkret ging es in dem Fall um eine klagende Arbeitnehmerin, die als Bäckereiverkäuferin in einer Filiale angestellt war. Und dort gab es seit längerem schon Auseinandersetzungen mit ihrem Arbeitgeber. Und in der Filiale gab es einen Schichtbetrieb und sie hatte darum gebeten, die frühen Schichten zu bekommen. Dieser Bitte wurde nicht nachgekommen und daraufhin versendete die Arbeitnehmerin eben eine SMS an ihren Arbeitgeber. Und ja, sagte sinngemäß, wenn ich die Frühschicht nicht bekomme, dann mache ich krank.
Ich gucke gerade in die Runde und überlege, wer von uns dreien wohl gerne die Frühschicht gehabt hätte.
Das habe ich mich auch gefragt, wer sich denn freiwillig dafür meldet. Aber gut, genau. Und ja, sie drohte also an, krankheitsbedingt auszufallen. Und daraufhin hat der Arbeitgeber dieser Arbeitnehmerin dann außerordentlich gekündigt. Und die Arbeitnehmerin klagte gegen diese außerordentliche Kündigung. Und vielleicht auch noch kurz interessant, die Arbeitnehmerin hatte dann tatsächlich auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also eine Krankschreibung, eingereicht. Ja, und das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern ist oder hat jetzt entschieden, dass diese Drohung, sich krank schreiben zu lassen, eine schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht darstellt und deswegen auch einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung darstellen kann. Und vielleicht auch noch interessant, es kommt dann gar nicht darauf an, ob die Arbeitnehmerin später dann tatsächlich krank wird, sondern es kommt nur auf den Zeitpunkt der Drohung an. Also wenn in diesem Zeitpunkt eine Krankheit noch gar nicht absehbar war und das eben nur als ja Druckmittel genutzt wird, dann kann
sowas auch. Wenn ich sozusagen krank bin und mit Krankschreibung drohe, dann wäre es okay gewesen.
Dann wäre es wahrscheinlich was anderes, genau. Ja.
Hashtag Werbung, Hashtag unbezahlte Werbung oder Hashtag Kooperation. Bei vielen Hashtags verliert man heutzutage schnell den Überblick auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen. Gleichzeitig wird für viele Unternehmen die Bewerbung von Produkten auf diesen Seiten immer wichtiger. Die Grenzen zwischen privater Produktempfehlung und kommerzieller Werbung verschwimmen und sollen es vielleicht auch. InfluencerInnen nehmen dabei eine Doppelrolle ein. Auf der einen Seite sind sie Privatpersonen und als solche gerade so nahbar und gefeiert von ihren FollowerInnen. Auf der anderen Seite sind sie Werbefiguren und es stecken ganze Content-Fabriken hinter ihnen. Die erfolgreichsten Instagrammer auf Deutschland sind zum Beispiel Toni Kroos mit 27,2 Millionen Abonnenten, Lisa und Lena Mantler mit 15,7 Millionen Abonnenten oder etwas abgeschlagen mit nur 7,7 Millionen Followern Bibis Beauty Place. Und wer schaut sich eigentlich all die unendlichen Insta-Stories und Kooperationen an? Smartphone-NutzerInnen werden immer jünger und schauen meist deutlich häufiger auf ihr Handy, als sich Formate im Fernsehen anzuschauen. Umso wichtiger wurde und wird es mit dem Rückgang des klassischen Rundfunks, dass die Gesetzgebung reagiert und neue Leitlinien schafft. So geschehen zum Beispiel mit dem Medienstaatsvertrag, der im November letzten Jahres in Kraft trat. Der Medienstaatsvertrag löst den jahrzehntealten Rundfunkstaatsvertrag ab und regelt Pflichten und Rechte aller Medienanbieter in Deutschland, wie zum Beispiel die journalistische Sorgfaltspflicht, aber auch die Kennzeichnungspflichten in der Werbung. Neu ist, dass nun erstmals viele Akteure der digitalen Medienwelt ins Blickfeld genommen werden und es neben dem Radio und Fernsehen auch Regeln für die vielen digitalen Medienanbieter gibt, wie zum Beispiel Facebook und Google. Ja, mit unserer Interviewpartnerin Stefanie Lehfeld wollen wir heute über diese Themen sprechen. Ja, sie ist stellvertretende Justiziarin bei der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, wo sie das Thema Werbung als Schwerpunkt betreut. Hallo Stefanie.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt und ich frage mal direkt am Anfang, was macht eigentlich eine Landesmedienanstalt und was machst du da eigentlich?
Ja, wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen. Es gibt ja 14 Landesmedienanstalten in Deutschland und jeder hat so ein bisschen auch, sag ich mal, zusätzliche eigene Aufgaben. Also im Wesentlichen ist es aber so, dass wir regulieren und aber auch fördern. Wir in Berlin betreiben zum Beispiel auch noch das Medieninnovationszentrum in Babelsberg und haben auch noch einen Fernsehsender Alex Berlin, was viele immer gar nicht wissen, dass das auch noch alles zu uns gehört. Und wir aber, sag ich jetzt mal, im Haupthaus am Hackeschen Markt, wir regulieren und fördern. Das heißt, wir gucken natürlich einerseits, dass Medienanbieter in Berlin und Brandenburg sich an die geltenden Regeln halten und andererseits fördern wir Medienkompetenzprojekte und lokalen Rundfunk zum Beispiel, machen da relativ viel. Ich insbesondere ja, hängen den ganzen Tag bei Instagram rum. Nein,
ich wollte gerade fragen.
Ja, für, das seht ihr ja nicht, aber Steffi hat gerade die Hand gehoben, als Agnes gefragt hat, wer sieht sich eigentlich diese ganzen Insta-Stories an? Also du machst das quasi beruflich, ja?
Genau, also ich sage auch immer gerne, ich werde dafür bezahlt, dass ich Fernsehen gucke, Radio höre und bei Instagram rumhänge. Es wäre natürlich schön, wenn es nur das wäre. Es ist natürlich noch ein bisschen mehr als das und wir müssen sowas ja auch mal zu Papier bringen und dokumentieren und Gerichtsverfahren führen. Also wir haben auch 3 Werkstudenten, die, sag ich mal, die größte Sichtungsarbeit für uns machen.
Mhm. Traumjob für Studierende.
Ja, ist wirklich so. Und wir haben jetzt auch gerade wieder also eine neue Bewerberin, also eine Stelle nochmal getauscht und jemand Neues eingestellt. Und ich glaube schon, dass das natürlich, also ich hätte den Job früher gerne gemacht. Also das ist, glaube ich, schon für viele Leute. Aber es ist halt auch nicht immer alles schön, ne? Also wir müssen uns ja auch Pornografie und Hakenkreuze und Sachen angucken, die jetzt nicht immer lustig sind, sag ich mal. Und auch nicht alle InfluencerInnen und deren Content findet man vielleicht jetzt so großartig, dass man sich das 5 Stunden am Stück angucken will. So. Und ich, genau, betreue das Thema Werbung schwerpunktmäßig. Das bedeutet eben aber auch neben Instagram, TikTok, Twitter und was es noch alles gibt, auch immer noch Fernsehen und Hörfunk. Auch wenn man das vielleicht nicht denkt, aber wir haben ja auch in Berlin in den letzten Jahren ein paar neue Fernsehsender richtig zugelassen, ne? The Zone und Bild jetzt gerade gestern gestartet zum Beispiel. Also es gibt schon noch Fernsehsender, die ja auch neu entstehen und die bei uns zugelassen werden. Und die beaufsichtigen wir durchaus auch noch und auch Hörfunk. Und auch da gibt es ab und zu tatsächlich, man mag es kaum denken, aber Beschwerden.
Okay, aber generell kann man schon sagen, dass du früher wahrscheinlich viel mehr im Radio und Fernsehen in der Werbung gemacht hast und dass sich das in den letzten Jahren wahrscheinlich ziemlich stark geändert hat.
Ja, total. Also als ich vor 4,5 Jahren bei der MABB angefangen habe, da war der Influencer-Bereich relativ mini, den habe ich dann erstmal aufgebaut. Also wir haben erstmal überlegt, wie machen wir das eigentlich? Wie gucken wir uns die Leute an? Wie reagieren wir denn überhaupt auf Beschwerden? Wie wollen wir die Leute eigentlich ansprechen? Lohnt es sich da wirklich jetzt einen Brief per Postzustellungsurkunde zu schicken? Also da, sag ich mal, hat sich auch die Praxis ein bisschen geändert, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die Leute dachten, das SEK stürmt nachts die Wohnung, wenn dann so eine Privatperson so einen gelben Umschlag von uns bekommt. Das ist halt schon ein Teil was anderes als jetzt ein Fernsehsender mit einer großen Rechtsabteilung, so, ne? Und deswegen sind auch die Beschwerden im Fernsehbereich und auch im Hörfunkbereich rückläufiger und es ist fast im Moment nur noch Online-Medien, was eben auch bedeutet Blogs und auch noch mal wieder eine Facebook-Seite zwischendurch. Also wir kriegen Beschwerden über alles Mögliche in der Tat. Ja.
Das heißt aber, du bekommst Beschwerden und zusätzlich sichtest du selbst noch?
Also wir machen das so, dass wir brauchen keine Beschwerde, um tätig zu werden. Es ist natürlich so ein bisschen von der Arbeitsbelastung abhängig. Oder wenn man mal nebenbei was sieht, wenn man dummerweise vielleicht auch am Wochenende mal was sieht und sich einen Screenshot macht und sich das dann schickt. Ich sag mal so, also größtenteils sind wir sehr mit der Beschwerdebearbeitung beschäftigt, weil das auch einfach, da kommt auch einfach was, gerade ne, bei so neuen Themen dann auch, die vielleicht aufploppen oder wenn wir gerade eine Pressemitteilung gemacht haben, dass wir uns ein paar Influencer-Accounts angeguckt haben und was gefunden haben, dann ne, kommt auch mal wieder was. Daneben haben wir aber auch, und das wird auch immer mehr, auch so Anfragen von InfluencerInnen oder Agenturen, die vielleicht sich auch unsicher sind bei konkreten Sachen, wie sie es kennzeichnen sollen. Und wenn ich schon mal irgendwie Kontakt mit denen hatte, dann kommen die auch auf uns zurück und fragen nach, weil sie vielleicht irgendeine neue Art von Kooperation haben und sich nicht ganz so sicher sind, was da jetzt die beste Kennzeichnungsform ist. Mhm. Ja. Aber tendenziell können wir in der Tat auch selbst recherchieren und das machen wir, wenn wir Zeit haben, auch. Und wir haben auch, sag ich mal, so Schwerpunktanalysen, die wir jährlich dann zu bestimmten Themen, also zum Beispiel Cyber Monday und Black Friday hatten wir so eine Analyse zu Rabattcodes. Sowas machen wir dann in der Regel auch. Und jeder, der bei uns einmal aufgefallen ist, also jeder Influencer oder Influencerin, über den ich meine Beschwerde hatte, der ist bei uns in so einer Art von, ja, der ist dann bei uns halt. Mhm. Und wir gucken dann immer mal wieder rein, so stichprobenartig. Das heißt, wir haben dann so unsere Menge an Leuten in Berlin-Brandenburg, die wir öfter mal angucken.
Jetzt hattest du es gerade gesagt, ich habe hier gerade nochmal die Zahlen gefunden. Ihr habt diese Analyse im letzten Jahr durchgeführt zum Black Friday und Cyber Monday. Und da wurden 1334 InfluencerInnen überprüft oder gesichtet und 210 Verstöße festgestellt. Bei 77 steht hier, gab es keine Werbekennzeichnung und bei 118 war der Beitrag oder die Story von den Rabattcodes nicht ausreichend oder schlecht sichtbar gekennzeichnet. Würdest du das als Prognose, wird das zunehmen in den nächsten Jahren? Kann man wahrscheinlich jetzt schwer sagen. Also von diesen 210 Verstöße ist das eine Menge. Habt ihr mit so viel gerechnet?
Also es sind jetzt ja Zahlen von allen Medienanstalten, ne? Das war ja nicht nur bei uns, sondern insgesamt so. Und man muss schon feststellen, insgesamt, dass das viel besser geworden ist mit der Werbekennzeichnung. Wahrscheinlich auch aufgrund der pressewirksamen Abmahnungen, die da, sag ich mal, in den letzten Jahren so vor sich gegangen sind, weil wir, sag ich mal, relativ wenig ja öffentlich über unsere Verfahren da kommunizieren. Und wir aber schon das Gefühl haben, die Leute haben es jetzt im Wesentlichen schon verstanden. Es gibt immer mal wieder Leute, die Werbung hinter ihren Profilnamen schreiben, weil sie das natürlich nicht sehen, wenn sie die Story dann machen. Oder die ganz klein weiß irgendwo auf weiß in die Ecke das schreiben. Oder die denken, naja, ein Rabattcode an sich ist doch eigentlich schon eindeutig, dass es Werbung ist und es dann nicht dahin schreiben. Ich glaube schon, dass es besser wird. Ich habe ein bisschen Sorge, weil man immer wieder das Gefühl hat, wenn man von einer auf eine andere Plattform, also jetzt gerade sozusagen TikTok, also nicht erst jetzt, aber das ist sozusagen das neue Ding, da müssen wir quasi wieder von vorne anfangen, den Leuten zu erklären, ihr müsst übrigens auch auf TikTok Werbung kennzeichnen und ihr braucht da übrigens auch ein Impressum, ja. Also man hat immer das Gefühl, wenn die Leute es auf einer Plattform verstanden haben, dann haben wir das Problem bei der nächsten aber
Clubhouse
wieder. Ja, das ist ja, hat sich ja von selbst so ein bisschen
erledigt. Ja, das ist auch nicht praktisch.
Vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Auf was für einer rechtlichen Grundlage macht ihr das alles? Also Agnes hatte ja im Intro auch schon den neuen Medienstaatsvertrag angesprochen. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen für die ZuhörerInnen, die jetzt keine Medienrechtler sind. Für wen gilt das eigentlich und wer ist da angesprochen?
Genau, es gibt also den Medienstaatsvertrag, der quasi zwischen den 16 Bundesländern geschlossen ist. Das heißt, das ist eben alles föderal organisiert. Ich habe ja schon gesagt, 14 Landesmedienanstalten sind wir. Und daneben gibt es halt noch den Medienstaatsvertrag Berlin-Brandenburg, der dann sozusagen, haben wir jetzt ein kleines Problem, weil es beides Medienstaatsvertrag heißt, deswegen mussten wir uns ein bisschen umstellen in unseren Benennungen, aber der nochmal näher genau für die MABB regelt, was wir eigentlich machen, was wir dürfen, was wir können. Ganz wichtig zu betonen ist mir, dass wir staatsfern sind, weil man immer wieder hört, der Staat macht Zensur. Da stecken halt ganz viele falsche Sachen drin, weil wir weder Zensur machen, das bedeutet nämlich vor Veröffentlichung irgendwas zu verbieten. Und zweitens sind wir nicht der Staat, sondern wir sind staatsfern organisiert. Die Medien werden in Deutschland nicht staatlich kontrolliert. Ja, deswegen machen wir das. Und genau, die näheren Grundlagen sind dann im Medienstaatsvertrag geregelt, der im Grunde genommen jetzt neu ja auch für noch mehr Leute gilt als vorher. Vorher ging es ja um Rundfunkveranstalter und auch schon Telemedienanbieter. Und jetzt haben wir eben auch noch Intermediäre und Benutzeroberflächen und Plattformen und alles Mögliche noch mit drin. Und pauschal zu sagen, für wen, also wir haben zum Beispiel nicht, das werde ich auch oft gefragt, ab wann ist man denn ein Influencer oder eine Influencerin, ab welcher FollowerInnenzahl?
10.
Wir können das, also ist auch eine meiner Lieblingsantworten, ist immer eine Frage des Einzelfalls. Ich weiß, die Leute hassen
Lieblingsjuristenantwort, oder?
Genau. Also es ist halt schon einfach so, dass wir jedes Angebot uns da einzeln anschauen. Und grundsätzlich ist es aber so, wenn ich eine gewisse Reichweite habe und Dinge nicht nur für meine Oma poste oder meine Freunde, dann muss ich schon damit rechnen, dass mir irgendwann vielleicht jemand schreibt, sie brauchen ein Impressum oder vielleicht sollten sie mal ihre Werbung ordentlich kennzeichnen. So, und deswegen, sag ich mal, kann man das so pauschal mal nicht sagen. Wir haben gerade mit dieser Neuerung jetzt zum Beispiel der journalistischen Sorgfaltspflicht, da gibt's halt sehr viele Begriffe, die man da neu definieren muss und auslegen muss, ne? Wann genau arbeitet denn jemand journalistisch redaktionell zum Beispiel? Und deswegen sind das so Einzelfallsachen, die, also wenn ich jetzt ganz privat nur für meine Oma was poste, dann gilt der Medienstaatsvertrag wahrscheinlich nicht für mich.
Wäre ziemlich cool, wenn die Oma auf Instagram ist.
Ja, das gibt's ja. Ne? Ja. Es gibt ja auch so richtige Accounts mit Omas und so.
Stimmt. Omas gegen
rechts. Das ist fast so eine eigene Branche geworden. Mhm. So. Die Enkel, die dann mit ihrer Oma den Insta-Account pflegen, genau. Mhm.
Okay, jetzt hatten wir oder hattest du schon den Schwerpunkt Werbung angesprochen und vielleicht könntest du uns einmal ein ganz typisches Beispiel aus deiner Praxis schildern. Also angenommen, du kriegst eine Beschwerde oder scrollst durch Instagram, wo würdest du stehen bleiben und sagen, das ist ein No-Go oder das ist irgendwie nicht gut, was du da siehst?
Also erster Ansatzpunkt ist natürlich ja das Bild. Das ist ja das, wo man eigentlich auch am meisten hängen bleibt. Wenn da jetzt, sag ich mal, Produkte im Vordergrund stehen, dann ist es schon mal was, wo man schon mal ein bisschen eher hingucken kann. Was wir oft sehen, sind ja, dass Firmen den InfluencerInnen bestimmte Hashtags auch vorschreiben. Das ist bei vielen großen, ich sag's jetzt mal so, Bekleidungsmarken, so anonym, der Fall, dass da sozusagen bestimmte Hashtags vorgegeben werden und dass man schon dann ein Indiz hat, dass wenn diese Hashtags da verwendet werden, könnte dahinter eine Kooperation stecken. Ja, also das ist, sag ich mal, ein Anhaltspunkt jedenfalls für uns. Wenn dann darüber hinaus noch diese Firma vielleicht vertaggt ist, gut, wenn ich einen Rabattcode im Post habe, ist es dann sowieso eindeutig, aber das sind, sag ich mal, Sachen, auf die wir achten. Wenn das jetzt alles nicht der Fall ist, sagen wir, da steht vielleicht nur jemand mit einer Handtasche auf dem Bild, es ist weder was verteckt noch irgendein Hashtag noch irgendwas Besonderes und ich kriege aber trotzdem eine Beschwerde dazu, dann machen wir das eigentlich, und das machen wir übrigens bei jedem gleich, ist egal, ob das ein großer deutscher Blog ist, ob das ein kleiner InfluencerIn ist oder ob das wie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vorletztes Jahr Julia Klöckner ist, wir machen immer das Gleiche, wir fragen die Leute an. Wir sagen, haben Sie dafür Geld bekommen? Mhm. Ist das ein kommerzieller Post? Mhm. So, oder irgendeine andere Gegenleistung? Das ist das, was wir tun. Und zwar relativ stur bei jeder Beschwerde dann. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute da relativ ehrlich sind, weil sie natürlich auch wissen, die Firma weiß ja auch, mit wem sie zusammenarbeitet. Und im Zweifel haben wir ja auch ein paar Optionen, noch ein bisschen mehr rauszukriegen und so ein bisschen mehr zu ermitteln auch in den Sachen. Deswegen sind die Leute super ehrlich. Ja, größtenteils die Influencer, die melden sich dann meistens sofort und sagen, oh, es tut mir total leid, ich habe es einfach vergessen. Ich habe sofort nachgekennzeichnet. So, und dann ist es für uns auch okay. Ja, wir kontaktieren ja immer zuerst per E-Mail, weil das einfach, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, sich als besser herausgestellt hat, als den Leuten eine PZU zu schicken dann. Genau, das wären sozusagen für mich Sachen, die eindeutig sind. Was dann dazwischen liegt, sind aber so Sachen wie, es ist zum Beispiel nur eine Marke vertaggt. Und das sind ja auch, sag ich mal, die Streitfälle, um die es jetzt auch vom BGH geht. Wenn dann jemand mir sagt, ich habe es selbst gekauft, dann ist es für mich in Ordnung, dann ist es für uns keine Werbung, das haben wir auch in unserer neuen Matrix relativ deutlich nochmal reingeschrieben. Es gab aber eben Verfahren in der Vergangenheit jetzt, Kathi Hummels, Pamela Reif, Vreni Frost war eigentlich das erste, was hier in Berlin so hochgeploppt ist, wo tatsächlich ja Belege dafür vorgelegt wurden, dass die Produkte selbst gekauft wurden und trotzdem haben die Gerichte entschieden, dass es nach dem UWG eben kommerziell ist und hätte gekennzeichnet werden müssen. Das sehen wir anders und dazu stehen wir auch immer noch.
Der Verband Sozialer Wettbewerb mahnte 3 InfluencerInnen im letzten Jahr ab und bezichtigte sie, auf Instagram Schleichwerbung zu betreiben. Aktuell verhandelt der Bundesgerichtshof über diese 3 ähnlichen Fälle. Im Fall von Kathi Hummels wies das OLG München die Klage des Verbandes ab und entschied, dass Instagram-Posts einer reichweitenstarken Influencerin auf Instagram nicht generell eine geschäftliche Handlung im Sinne des Wettbewerbsrechts sind und damit nicht generell kennzeichnungspflichtig sind. Anders erging es Luisa Maxim Huss, die wegen unzureichender Werbekennzeichnung von Himbeermarmelade vom Landgericht Göttingen verurteilt wurde. Ein Urteil des BGH soll am 9. September fallen.
Und kennen die InfluencerInnen dich jetzt alle persönlich? Also bist du quasi so ein... Haben sie Angst vor dir?
Müsst ihr vielleicht die fragen. Also klar, mit ein paar, das habe ich ja schon gesagt, es gibt auch Leute, die dann öfter mal fragen oder die dann auch mal schreiben, vielleicht auch nicht unbedingt unter der Woche oder irgendwann abends oder so. Und mit den Agenturen in Berlin, sag ich mal, da mit denen habe ich schon sehr viel Kontakt. Bei vielen sagt man dann am Ende so, ja, ich hoffe, wir hören uns erstmal nicht so schnell nochmal, hahaha, witzig. So. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Leute Angst haben. Es gibt auch, die reagieren halt auch sehr unterschiedlich. Einige, wenn ich schreibe, sehr geehrte Frau, dann kommt zurück, moin Stefanie, habe ich gerade geändert, sorry. Mhm. Und andere melden sich gar nicht zurück, weil sie total großen Respekt haben. Und dann gibt es wiederum welche, die denken, es ist eine Spam-Mail. Das hatte ich auch schon, weil die denken, Behörde schreibt doch keine E-Mail. E-Mail. Mhm. Das kann natürlich nicht wahr sein. Da habe ich auch schon bekommen, sorry, ich hatte die erste Mail für Spam gehalten. Also da ist es dann manchmal, also, ne, wenn dann halt auch niemand reagiert, dann müssen wir auch irgendwann mal einen Brief schicken, weil wir dann denken, okay, dann hat das jetzt mit der E-Mail-Ansprache offensichtlich nicht geklappt. Mhm.
Ja. Also ändert sich da auch was in eurer Vorgehensweise? Das ist ja irgendwie ja, auch ganz interessant zu hören, dass das nicht jetzt so, okay, klassisch, wir bleiben beim Brief und gucken mal in 5 Wochen, was passiert, sondern gehen auch den kürzesten Weg irgendwie auch passend zu den Angeboten.
Ja, also ich habe das vor ein paar Jahren gemacht und habe das, und das hat sich bei uns wirklich bewährt, weil ich auch dachte, also erstens ist es viel aufwendiger, ja, so einen Brief zu schreiben. Es ist meistens sogar das Einfachste, den Leuten zu schreiben, ich habe hier eine Beschwerde, es geht um dem und dem Post, bitte rufen Sie mich doch mal an. Mhm. Und dann kann man das, sag ich mal, klären oder wir lassen uns dann per Mail eine Stellungnahme geben oder Belege einreichen oder irgendwas. Wenn ich das alles per PZU machen würde, also ich weiß nicht, wie wir das sonst, das würden wir nicht schaffen einfach. Ne? Und ich finde schon, also die Steigerung davon wäre natürlich, die direkt per DM anzuschreiben. Weil
das wäre meine nächste Frage gewesen.
Das machen wir nicht. Ja. Aber es ist so schon ein, also wie gesagt, es hat dann diese Schattenseite, dass einige Leute denken, es ist Spam oder dass sie halt irgendwie, also ich hatte auch schon mal einen, der hat mich dann angerufen, hat gesagt, er will seinen Namen erstmal nicht nennen. Er wollte erstmal wissen, er dachte, da hätte sich jemand eine Fake-Mail-Adresse besorgt und er wollte jetzt erstmal wissen, ob ich wirklich bei der Medienanstalt arbeite und wie ich denn auf ihn gekommen sei. Und es war schon ein bisschen witzig, so, ne? Der hat das auch gar nicht, weil ich hatte eine Beschwerde gegen den YouTube-Kanal und dann habe ich ihm aber gesagt, na ja, aber sie kommen ja, glaube ich, aus Niedersachsen, ne? Weil natürlich als Behörde prüft man immer erstmal, bin ich überhaupt zuständig oder kann ich das an irgendjemand anderen abgeben? Und in dem Fall sprach relativ viel dafür, dass der gar nicht in Berlin-Brandenburg wohnt. Mhm. Und das hat er dann auch zugegeben am Telefon, hat sich aber gewundert, woher ich das weiß. Und ich hatte gesehen, dass er bei Instagram bei irgendeinem Fußballspiel in Niedersachsen war. Und das war natürlich für mich dann ein Anhaltspunkt. Da war er doch auch sehr erstaunt. Und das hat nur auch bei unserem ersten Fall, den wir 2018 tatsächlich dann richtig beanstanden mussten, weil halt nach 3 E-Mails nichts passierte. Der hat damals auch gesagt, die haben meinen ganzen Kanal auseinandergenommen. Ja, wir gucken uns das dann schon ziemlich genau an. Also wir gucken uns nicht nur den einen Post an, sondern wir gucken auch, auf welchen Plattformen sind die Leute sonst noch unterwegs.
Ja, das wäre jetzt auch die Anschlussfrage, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Also keine Reaktion, keine E-Mail, nicht mal das, dann müsst ihr ja weiter vorgehen.
Ja, also ich sag mal so, wenn beim ersten Mal jemand nur nachkennzeichnet und sich aber nicht bei mir meldet, ist das für mich auch okay, weil dann denke ich mir, na gut, das war jetzt sozusagen der erste Strike. Aber wenn das dann ein paar Mal passiert, und das hatten wir jetzt auch im letzten Jahr, dass wir 3-mal wieder was gefunden haben, da haben wir dann Ordnungswidrigkeitenverfahren auch eingeleitet, weil dann ist auch irgendwann mal Schluss. Also wir sind dann doch auch, wir sind eben eine Aufsichtsbehörde und keine Influencer-Beratungsagentur. Das ist mir auch wichtig, ne? Ich verstehe, dass die Rechtslage ist einfach schwierig, deswegen beantworten wir gerne Fragen und helfen auch, wenn wir können. Aber im Grunde genommen, wenn dann jemand 3-mal quasi sich nicht meldet, und ich dann aber wieder, ich glaube, es waren 12 oder 14 Posts finde, die alle nicht gekennzeichnet sind, dann ist Schluss. Also dann muss man auch irgendwie mal Butter bei die Fische machen. Und das waren übrigens alles Kooperationen. Also das ist nicht so, dass das irgendwelche, ich vertagge Marken, aber ich habe keine Kooperation mit denen, sondern es waren alles Kooperationen, die ungekennzeichnet waren. Und das kommt immer mal wieder vor, auch bei großen Accounts.
Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, die Rechtslage ist schwierig und ja, der BGH entscheidet ja jetzt gerade über das Thema, oder wir warten alle drauf, dass er sich entscheidet zum Thema Werbekennzeichnung auf Instagram speziell jetzt. Du hattest gesagt, in den Vorinstanzen wurden auch ja Posts, wo die InfluencerInnen sich das Produkt zum Beispiel selber gekauft haben, trotzdem als Werbung eingestuft. Und du hast auch gesagt, ihr seht das ein bisschen anders. Warum seht ihr das anders?
Also unser größtes Problem ist, dass wenn überall Werbung draufsteht, niemand mehr weiß, was Werbung ist, dann können wir es auch sein lassen. Also die Werbekennzeichnung soll jemanden darüber informieren, dass da ein fremder Einfluss stattgefunden hat. Wenn ich aber mir selber was kaufe und ich dazu einen Post mache, weil ich das wirklich gut finde oder wirklich schlecht finde oder keine Ahnung was, dann ist das für uns nichts, was gekennzeichnet werden muss. Weil das ist sozusagen das ist ja nicht im Auftrag von einer anderen Person geschehen und ich habe auch keinen Vorteil davon. Ich weiß, dann wird sozusagen von einigen Leuten gesagt, na ja, aber man will damit seine Reichweite steigern und so weiter. Ich glaube aber, dass das was ist, was da nicht mit reinspielt. Wir möchten, dass Kooperationen, Vereinbarungen gekennzeichnet werden. Das ist uns wichtig. Und insbesondere Gegenleistungen. Ja. Und im Grunde genommen, und das haben wir auch damals, den Fall Vereni Frost haben wir hier mit, also ich war bei beiden Verhandlungen auch mit dabei, weil uns das natürlich total interessiert hat, weil sie damals auch gesagt hat, Moment, ich habe mich immer an alles gehalten, was die Landesmedienanstalten vorschreiben und trotzdem werde ich jetzt abgemahnt. Deswegen war uns das natürlich auch wichtig, das irgendwie mitzubegleiten. Und natürlich muss es auch möglich sein, als Influencerin seine Meinung zu sagen, wenn man was toll findet. Natürlich ist es dann auch öfter die Meinung, dass ich irgendwas toll finde. Die negativen Posts ziehen bei Insta, glaube ich, nicht so. Aber wir, genau, uns ist einfach, und deswegen haben wir das jetzt auch in der überarbeiteten Matrix nochmal explizit gesagt, unsere Matrix bezieht sich eben aufs Medienrecht. Nur wenn man Produkte sehen würde, überall Werbung drauf zu schreiben, ist einfach unserer Meinung nach falsch.
Die aktualisierte Kennzeichnungsmatrix ist ein Leitfaden der Landesmedienanstalten darüber, wie man Werbung in verschiedenen Online-Medien richtig kennzeichnet und was es dabei zu beachten gibt. Der Leitfaden enthält Hilfestellungen zu den Kennzeichnungspflichten bei Werbung in Social-Media-Angeboten, zum Beispiel Instagram, Twitter, Facebook, YouTube oder TikTok und sonstigen Online-Medien wie zum Beispiel Blogs und Podcasts. Grundlage sind allein die Werberegeln des Medienstaatsvertrages, kurz MSTV, und des Telemediengesetzes, kurz TMG, also des Medienrechts, die dem Schutz der Nutzenden vor Irreführung dienen und kommerzielle Inhalte transparent machen. Kann ja fast selbst dann irreführend sein, ne? Weil ich gar nicht mehr unterscheiden kann.
Das ist im Übrigen die andere Frage. Also es gibt bisher keine Abmahnung wegen Überkennzeichnung und muss man sich halt auch mal überlegen, weil im Grunde ist das auch ein Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz. Wenn ich sozusagen etwas oder diese, sag
ganz
ich mal.
Ganz kurz im Eingang, kannst du den nochmal ganz kurz darstellen? Also darüber reden wir eigentlich schon die ganze Zeit, aber.
Genau, dass eigentlich redaktionelle Inhalte und Werbung voneinander getrennt werden müssen. Ne? Das ist sozusagen der Grundsatz unseres Handelns und der Grundsatz auch unserer Werbematrix. Und das ist einfach, sag ich mal, also wir sagen das, also ich hatte es gerade wieder letzte Woche, da hat mich eine Influencerin gefragt, ja, sie hätte jetzt bei einem Kollegen gesehen, der schreibt einfach überall Dauerwerbesendungen drauf bei YouTube, ob sie das nicht auch so machen könne und dann sei sie auf der sicheren Seite. Das machen ja auch einige, ne? Weil sie dann keine Lust haben, sich mit uns auseinanderzusetzen und einfach sagen, ich schreibe das jetzt überall drauf. Ich habe ihr gesagt, ich würde es nicht so toll finden, und ich glaube auch nicht, dass ihre FollowerInnen das so toll finden würden, weil das verwischt, also was ist es dann? Ist es bezahlt oder nicht? Oder erklärt man es den Leuten dann in der Infobox? Es hat, finde ich, nicht viel Positives.
Und was hat sich da in der Matrix nochmal geändert im Vergleich zu den letzten Jahren? Hat sich da nochmal was Neues ergeben?
Also wir haben ja jetzt relativ lange für die Überarbeitung gebraucht, weil der MSTV ist ja eigentlich schon seit November da und wir haben aber jetzt erst vor ein paar Wochen die neue Matrix rausgebracht, weil natürlich auch da wieder eine Einigung zwischen allen Landesmedienanstalten und wir wollten auch nicht einfach nur aus RSTV irgendwie MSTV machen, deswegen haben wir das ganze Ding nochmal überarbeitet und haben auch ganz viel so Feedback von der Community eingearbeitet. Auch am Design haben wir ein bisschen was geändert. Wir haben die Erläuterung hinten auch ein bisschen ausführlicher gemacht. Wir haben Podcasts integriert, das war uns ganz wichtig, und das ist immer noch nicht so richtig, ich habe das schon bei unserer Watchdog-Veranstaltung im November gesagt, darüber hat irgendwie noch keiner so richtig was geschrieben, dass eigentlich auch die Podcasts eben als Hörfunk-ähnliche Telemedien jetzt mit reinfallen und dass man da vielleicht doch mal ein bisschen darüber nachdenken muss, ob es wirklich ein Sponsor-Hinweis ist, wenn ich 2 Minuten lang im Grunde einen Werbeblock erzähle. Ja, und deswegen haben wir die Podcasts mit aufgenommen, weil es uns schon, wir wollen da jetzt auch nicht überregulieren, weil sich da so ein bisschen so eine eigene Werbekennzeichnung ergeben hat in den letzten Jahren und wir auch kaum Beschwerden bekommen zu Podcasts. Aber wenn das zu sehr wenn das nicht so ordentlich abgegrenzt ist, dann finden wir das auch nicht so witzig. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz eigener Punkt zu Podcasts. Genau, gibt es ja auch Leute, die sich so richtig Jingles ausgedacht haben und so. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben politische Werbung integriert in die Matrix. Das war für uns auch eine wichtige Geschichte, weil da auch im Medienstaatsvertrag ja auch eine Änderung, beziehungsweise, ja, man könnte auch, vielleicht könnte man es auch Klarstellung nennen, nämlich, dass Werbung, also politische Werbung in einfachen Telemedien in Ordnung ist, muss aber irgendwie erkennbar sein, wer der Auftraggeber ist. Und das haben wir eben noch mit aufgenommen, weil es ja im Vergleich zum Rundfunk und den rundfunkähnlichen Telemedien, wo politische Werbung immer noch absolut unzulässig ist, ist das ein eklatanter Unterschied, ja. Außer vor Wahlen, wenn wir jetzt also so diese typischen Wahlwerbespots, die sind im Rundfunk okay, aber alles andere ist im Rundfunk absolut unzulässig und es ist in Telemedien anders.
Das BGH-Urteil, was ja, Maya hat es schon gesagt, jetzt erst erwartet wird, könntest du da vielleicht nochmal uns den Sachverhalt darstellen? Ich glaube, es waren ja 3 InfluencerInnen, eine davon Katie Hummels, aber auch Luisa Huss und Leonie Hanne. Ich kenne die nicht so sehr, glaube ich. Aber genau, vielleicht einfach nochmal den Sachverhalt, auch wenn wir jetzt das Urteil noch gar nicht schwer vorhersehen können. Aber was ist da passiert?
Ja, da ging es im Grunde auch um diese Markentags, ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe. Also Tags, wo vielleicht gar keine für diesen einzelnen Post keine Gegenleistung erfolgt ist. Bei Kathi Hummels ging es ja ganz oft, das war in der Presse ja auch relativ groß, um diesen blauen Plüschelefanten, glaube ich, war es, den sie geschenkt bekommen hatte. Und ja, da werden wir einfach mal sehen, ob jetzt der BGH da der Meinung ist, dass solche Sachen, also das alle, es geht immer nur um diese Tap-Tags, wie sie ja genannt werden. Denn also ob die jetzt auch über Hashtags entscheiden, weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, das Landgericht Itzehoe hatte mal gesagt, Hashtags alleine wohl gerade noch okay. Also wenn ich jetzt Hashtag MABB zum Beispiel machen würde, wäre es wohl noch okay. Aber sobald ich quasi die MABB vertagge, wäre schon, also es geht immer nur um diese Tags. Und das ist so ein bisschen weird auch, weil das ist ja, das Internet lebt ja von Verlinkungen, ne? Und dass man dann so sagt, na ja, dann ist der Mensch schon fast im Warenkorb und hat alles gekauft, das finde ich auch so ein bisschen weit hergeholt. Ne? Weil, und da, und das hat, war bei Vreni Frost auch immer Thema, der Unterschied zur Frauenzeitschrift, ja, wo auf der Produktempfehlungsseite lauter Sachen sind, die die Redaktion alle umsonst zugeschickt bekommen hat, aber da steht ja nirgendwo Werbung. So, du kannst aber da eben nicht draufklicken und kommst nicht per Mausklick quasi in den Shop rein und das ist dann so der Unterschied, der da gemacht wird, der aber, ne, und das hat mir auch mal eine Frau gesagt, die gesagt hat, sie arbeitet mit sowohl mit InfluencerInnen zusammen als auch mit Zeitschriften und sie sieht dann die gleichen Produkte einmal ungekennzeichnet und einmal als Werbung gekennzeichnet. Und das ist schon absurd, muss man sagen. Ne?
Und da wird ja auch den FollowerInnen wenig irgendwie ja zugetraut, ne? Also wenig vielleicht auch Erkenntnismöglichkeiten.
Ich glaube, dass das sowieso der Fall ist. Also es gab ja zum Beispiel auch mal diese Diskussion jetzt um Hashtag Ad und Hashtag Sponsored. Wir hatten das in unserem Flyer 2015, hatten wir sogar Ad und Sponsored noch als ausreichende Werbekennzeichnung drin. Dann gab es eine Entscheidung, es war diese Rossmann-Entscheidung, die wo gesagt wurde, Hashtag Ad inmitten einer Hashtag-Wolke jedenfalls nicht ausreichen. Daraufhin haben wir gedacht, okay, deutsche Richter, vielleicht dann auch Ad nicht so gut. Dann haben wir es halt auch rausgenommen. Irgendwann, also wir hatten es schon vor der Entscheidung dann überlegt eigentlich und sind jetzt eben auch zu Werbung und Anzeige, also relativ früh dann auch schon übergegangen. Aber das sind so Sachen, wo ich manchmal auch mir nicht sicher bin, ob Sponsored nicht auch von der Zielgruppe erkannt werden würde. Bei Ad weiß ich nicht so genau, kann man sich drüber streiten, weil es auch nur so 2 Buchstaben sind. Aber ja, das ist, muss man jetzt mal sehen. Und ich bin gespannt, weil ich habe jetzt nur gehört, dass der BGH irgendwie das TMG, das Telemediengesetz, ins Spiel gebracht hat. Und mal sehen, was dann da am 9. September entschieden wird. Also entweder heißt es dann, die Medienanstalten hatten immer schon recht. Oder halt nicht. Ja.
Vielleicht abschließend nochmal, aber das kam jetzt eigentlich auch schon im Gespräch raus. Ein Beispiel für etwas, was jetzt kein Verstoß ist, was nicht ganz eindeutig ist, weil du hattest ja gesagt, es wäre ganz richtig, es wäre irgendwie komisch, wenn man alles als Werbung kennzeichnen müsste. Also ja, wo wäre es etwas, wo vielleicht eine Beschwerde reinkommt und du aber sagst, nee, das ist hier, das ist in Ordnung, so wie es ist. Oder ja, auch, also angenommen, es ist nicht gekennzeichnet, so wie, was wäre da ein Beispiel vielleicht nochmal?
Also was wir öfter mal haben, sind zum Beispiel Beschwerden, wenn bei YouTube irgendwas nur als Produktplatzierung gekennzeichnet ist. Das ist ja dann sozusagen nur am Anfang. Und aber jemand sagt, das ist doch ein Werbevideo. Und wir dann quasi das, also ein Werbevideo müsste halt durchgehend entweder als Werbevideo, Werbung oder Dauerwerbesendung gekennzeichnet sein. Und bei Product Placement reicht es ja, so wie im Fernsehen, wenn da irgendwie nur am Anfang steht, enthält Produktplatzierung. Und da haben wir tatsächlich öfter mal so Beschwerden, ja, aber das Produkt kommt doch viel zu oft vor oder dass wir dann uns das angucken. Das ist tatsächlich auch wieder was, wo man relativ intensiv dann hingucken muss. Also diese Videos muss man sich dann auch sehr intensiv angucken und dann auch eben gucken, wie ist der Titel, was steht in der Infobox, wie lang ist das Video und wie viel Umfang nimmt eigentlich die Produktplatzierung tatsächlich dann ein. Das sind so Sachen, die so nicht ganz eindeutig sind, würde ich sagen. Dann gibt es immer mal wieder so Sachen mit Affiliate-Links, wo genau soll das gekennzeichnet sein? Reicht das irgendwie da an der Stelle, wo wir das jetzt eigentlich auch immer relativ prominent in der Matrix sagen, dass wir das eigentlich in der Nähe von dem Link haben wollen, ne? Dass die Leute da eben auch wissen, dass da eine Provision gezahlt wird, wenn man über den Link was kauft.
Also nicht diese angesprochene Wolke, die dann irgendwo
genau, wenn du dann sozusagen ganz am Ende irgendwo in der Infobox die Info hast, ja, alles da oben sind übrigens Affiliate-Links und die Infobox ist aber irgendwie 20.000, hier mein Equipment, hier mein dies, meine Tipps, meine Amazon-Kaufliste und so weiter, dann ist es so ein bisschen blöd, sag ich mal, für den Nutzer. Und genauso auch, wenn wir, und das hatte ich jetzt neulich tatsächlich auch mal wieder, so eine Beschwerde in Blogbeiträgen, der Teaser- oder Anreißertext auf der Startseite. Ja, wenn ich dann darauf klicke und ich komme dann auf die Unterseite und da steht dann plötzlich Werbung. Wir wollen, dass das schon auch in der Übersicht steht. Mhm. Denn der Nutzer soll wissen, bevor er draufklickt, dass er jetzt auf Werbung kommt. Ja, das ist auch was, wo wir öfter mal, sag ich mal, was haben. Ja, was gibt's noch für Grenzfälle? Ist meistens, wie gesagt, bei den Vertaggungen so, dass wir dann da einfach nachfragen müssen, ist das jetzt nur so vertaggt oder, ne? Und dann sagt einem meistens jemand, ja, dann fragen sonst wieder alle, wo ich das gekauft habe und deshalb habe ich es verlinkt. Dann sage ich immer, gut, dann ich sag Ihnen, für uns ist das okay, aber sie laufen Gefahr, abgemahnt zu werden, wenn sie es so lassen, nur dass sie das wissen. Ne? Ja. Also das ist dann unsere Antwort in der Regel.
Okay, letzte Frage. Vielleicht an euch beide. Habt ihr einen Lieblings-Social-Media-Kanal oder einen Hass-Kanal? Vielleicht eher in deine Richtung, Stefanie.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also ich habe natürlich welche, die ich nicht so gut finde. Das kann ich aber jetzt nicht sagen. Das ist vielleicht... Tatsächlich mag ich alle Aufklärungsangebote, die auch so in Richtung offen und ehrlich gehen. Also es ist natürlich viel Funk auch dabei, was ich mir gerne angucke. Ich finde, es gibt aber auch gute, große Kanäle, die auch, sag ich mal, mit Werbung gut umgehen oder die das irgendwie schlau machen. Und es gibt auch Sachen, die ich tatsächlich mir privat auch angucke, was man ja vielleicht denkt, ich vielleicht nicht mehr so viel Lust habe, mir abends sowas noch reinzuziehen. Aber es gibt durchaus Sachen, die ich auch gerne mir noch angucke, weil ich weiß nicht, ob ich da jetzt glaube ich, lieber keinen so
direkt. Aber es hat nichts mit einem blauen Kuscheltier zu tun.
Nein, aber den habe ich auch abonniert. Ja. Aber es ist jetzt nichts, wo ich, sag ich mal, täglich mir jede Story reinziehen würde. Natürlich sind es auch eher die Leute, für die ich dann zuständig bin, wobei ich manchmal versuche, in meinem privaten Account das ein bisschen reiner zu halten, was aber nur so semi-gut klappt.
Und du, Maja?
Ich nutze ja tatsächlich fast gar kein Social Media, deswegen kann ich da dazu jetzt nicht so viel sagen, aber ich höre gerne Podcasts. Vielleicht ist ja auch Herting FM bald auf deiner Favorite-Liste, Steffi. Ja, genau.
Ja, also vielen Dank für das Gespräch. Wir haben viel gelernt und sehr interessant, dass ihr da im Vorfeld schon so viel geändert habt in eurer Praxis. Total toll zu erfahren, dass es so unkompliziert auch geht, wie ihr InfluencerInnen anschreibt und dass ihr da so Aufklärungsarbeit leistet. Wir werden wahrscheinlich auch die Matrix auch nochmal auch verlinken.
Hashtag Werbung.
Hashtag Werbung, genau. Vielen Dank.
Danke euch.
Ja,
damit geht jetzt auch wieder diese Folge zu Ende. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Feedback für uns habt und uns das hinterlasst. Entweder auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, auf denen wir natürlich vertreten sind, Instagram, Facebook, Twitter, auch LinkedIn. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an podcast@herting.de. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis für all diejenigen, die ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollen. Im Mai letzten Jahres hatten wir schon einmal das Thema Influencer Marketing, damals mit unserem Kollegen Fabian Reinholz. Hört euch die Folge gerne auch nochmal an. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.